Ja, ich kenne dich ja schon von Christ und Jurist und vielleicht möchtest du dich aber auch den anderen noch kurz vorstellen in ein, zwei Sätzen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Martin Frankl und bin verheiratet. Da seht ihr die tollste Frau. Ich weiß, das sagen jetzt alle verheirateten Männer hier, dass ihre Frau die tollste ist. Amen. Und wir sind, ich bin Anwalt. Meine Frau arbeitet bei uns in der Kanzlei mit und ich arbeite bei ihr zu Hause mit. Und so unterstützen wir uns hin und her. Wir haben drei Kinder. Manche unter euch kennen unsere Söhne, sind also auch in dem Alter. Und daran könnt ihr schon ein bisschen ermessen, wie alt ich bin. Wir sind Ende 1979 nach Frankfurt gekommen, weil wir gehört haben von Gott, dass wir hierher kommen, dass das unser Platz ist. Wir dachten am Anfang, wir kommen für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre. Mittlerweile wohnen wir schon eine ganze Weile hier. Und Gemeinden, die entstanden sind in der Zeit, haben wir begleitet. Und deswegen ist mir auch dieser Psalm etwas ganz Kostbares. Denn ihr seid die Generation, die Verantwortung nimmt, hoffentlich, für das, was in dieser Stadt und diesem Land passiert. Und es muss noch viel passieren. Heute ist der 11.11. Und was fällt euch ein zum 11.11.? Yeah, super. Super, es gibt doch noch jemand, der sich daran erinnert. Weil die meisten Leute denken nur an Fasching. So ähnlich wie am 31. Oktober mittlerweile alle Leute an irgendein absurdes Ding denken, anstatt an Reformationstag. Heute ist St. Martin. Und in dieser Stadt, das fing schon vor ungefähr 15, 20 Jahren an, da wird in Kindergärten ein Lichterfest gefeiert. Völlig absurd, weil eigentlich wird St. Martin gefeiert. Und ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt als Kinder noch, aber da werden Lampen gebastelt und dann geht man mit diesen Lampen in die dunkle Nacht. Und wenn möglich, gibt es irgendjemand, der auf einem Pferd reitet und der einen Mantel teilt und solche Dinge. Und dann, vor 20 Jahren fing das so an, dann fingen die an, in den Kindergärten daraus Lichterfeste zu machen und nicht mehr St. Martin. Und der St. Martin, das ist nämlich der, nach dem ich heiße. Ich heiße nach Martin Luther King, ich heiße nach Martin Luther, dem Reformator, und nach diesem St. Martin. So, das sind meine Eltern, haben es gut gemeint. Und dieser Martin ist ein fantastischer Jünger Jesu gewesen. Ein Mann, von dem man sehr viel lernen kann. Der hat in einer Zeit gelebt, die war deutlich noch gottloser als unsere. Der hat auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs gelebt, im 3. Jahrhundert. Und er hat von Gott den Auftrag gehört und genommen und auch durchgeführt, dass das Gebiet, was wir heute als Frankreich kennen, wirklich mit dem Evangelium durchdrungen wurde. In seinen Lebzeiten hat er das erlebt. Und das ist ein großer Stratege vorm Herrn gewesen. Und er hat wirklich Reformation in ein Land reingebracht. Und das ist genau das, was heutzutage dringend nötig ist. Und da, wo offensichtlich meine Generation und vielleicht die auch schon meine Eltern versagt haben, dass das Gute, was da ist an christlichen Werten, schlicht und ergreifend einfach den Bach runtergeht, da seid ihr gefragt. Reißt das Steuer rum. Stellt euch unserem wunderbaren Gott zur Verfügung. Und fangt an, Reformation zu denken, zu träumen, zu glauben. War das jetzt Vorstellung? Okay.
Jesus, Martin ist zwar schon so mitten im Predigen, aber trotzdem wollen wir wirklich deinen Segen ja auf ihn legen und für ihn beten, dass du ihn füllst, dass du seine Worte füllst und dass deine Worte ankommen.
Ja, Herr, schenk uns wirklich offene Herzen und offene Ohren und segne den Martin. Amen.
Darf ich euch was ganz Gewagtes bitten? Wäre das möglich, dass die letzten drei Reihen nach hier vorne kommen? Ihr wisst, das ist ganz biblisch. Und ich weiß, dass ihr immer darauf gewartet habt. Ihr habt euch da hinten hingesetzt, weil ihr wolltet die Worte hören. Komm, rücke auf, hier vorne, nimm Platz zur linken und rechten des Gastgebers bei diesem wunderbaren Dienst, Gottesdienst, den wir haben. Ich würde das sehr schätzen, wenn ihr bereit wäret, euch in Bewegung zu setzen. Kommt. Ganz herzlichen Dank. Es gab eine Gemeinde, die war auf der Suche nach einem neuen Pastor. Und wie macht man das? Bei denen in der Gemeinde war es ganz wichtig, das Wort Gottes zu verkünden. Und dann lässt man eben Leute, die in Betracht kommen, die in Frage kommen, lässt man mal sprechen, lässt man mal predigen und schaut mal, wie kommt das an. Und dann kommt da so ein junger Mann, also junger Mann, ich meine nicht mich, sondern einen jungen Mann, und der predigt und alle fällt der Kinnladen runter. Das ist so fantastisch, so geht das ins Herz, das ist so klar, das ist ganz wunderbar. Und sie sind voll begeistert und erzählen Leute, all denen, die nicht da waren im Gottesdienst, und sagen, ihr müsst ihn hören, den müssen wir wieder einladen, das ist fantastisch. So, nächsten Sonntag, Kirche ist doppelt so voll wie vorher, und er wird gebeten zu predigen. Er hält dieselbe Predigt wieder. Naja, denkt man, gut, war eine super Predigt, die kann man ruhig zweimal hören, besonders hat ja die Hälfte der Gemeinde gefehlt. Also selbe Predigt wieder. Und wieder sind alle völlig begeistert und davon angetan und sagen, das könnte der Richtige sein. Und dann werden also auch die, die so im Netzwerk sind und mit denen man verbunden ist, werden eingeladen und er wird gebeten, dann einen Monat später sozusagen, wo dann die Entscheidung fallen soll, nochmal zu predigen. Und er kommt wieder und er predigt wieder dieselbe Predigt. Da werden die Ältesten schon etwas unruhig und sagen, horche mal, nicht bevor dann in der Gemeindeversammlung abgestimmt wird, ob das der richtige Mann ist. Heuche mal, hast du nichts anderes zu predigen? Ich meine, gute Predigt, super Predigt, aber das dritte Mal kommt jetzt nichts anderes. Och, sagt er, wisst ihr, ich predige das so lange, bis es getan wird. Wenn also jemand heute ein Déjà-vu hat, das Gefühl hat, die Predigt habe ich schon mal gehört. Du täuscht dich nicht, die hat es tatsächlich schon mal gegeben. B, eure Ältesten, eure Verantwortlichen waren so mutig oder so dreist, je nachdem, wie du sehen willst, zu sagen, Martin, predige noch mal dasselbe wie vor 2 Jahren. Das hat einen ganz praktischen Grund, weil ich euch nämlich auf eine kleine Reise mitnehme, und nächsten Sonntag gibt es einen zweiten Teil. Und man dachte, vielleicht machen wir noch mal so einen kleinen Refresh vom ersten Teil, damit dann auch der zweite Teil greift und Fuß findet in eurem Leben. Worum geht es? Es geht um die Stillung des Seesturms. Und so ähnlich wie bei St. Martin, nicht, wo man dann nur denkt an den Mantel, der geteilt wird, oder bei Nikolaus, dass der mit einer roten Mütze rumläuft, So haben wir immer so aus dem Kindergottesdienst so bestimmte Bilder vor Augen. Und jeder kennt diese Geschichte. Jesus mit den Jüngern unterwegs und der Sturm kommt auf und der Herr stillt den Sturm und alle sind begeistert. Und wir wissen, wir können in Ruhe schlafen, weil der Herr wacht über uns. Und so ähnlich wie eben bei St. Martin, Nikolaus und allen anderen diesen Geschichten, geht das bisschen ganz sehr am eigentlichen Kern vorbei. Und darum geht es heute. Lesen wir zuerst einfach mal den Text. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was ist das für einer, dass er auch die Winde und der See ihm gehorchen? Und als sie an das jenseitige Ufer gekommen waren, ging die Geschichte weiter. Bevor ich jetzt diese allgemein bekannte Textstelle noch mal etwas genauer mit euch anschaue, möchte ich euch bitten, dass ihr euch überlegt. Denn in Wirklichkeit geht es darum, um Glaubensprojekte. Und ich möchte gerne, dass ihr mal überlegt, habt ihr ein Glaubensprojekt? Oder zwei oder drei? Überlegt mal, gibt es Dinge in eurem Leben, Projekte, Dinge, die ihr euch vornehmt, die euch wichtig sind, in denen ihr mittendrin steht, die für euch ein Glaubensprojekt sind. Zum Beispiel für meine Frau bin ich ein Glaubensprojekt. Hört sich nicht so romantisch an, aber ist so. Vielleicht ist das ein Ausbilder, vielleicht ist das eine Prüfung. Mach es konkret. Gibt es ein Glaubensprojekt, ein größeres? Wenn dir gar nichts einfällt, dann nimmst du dein Leben, weil dein ganzes Leben ist ein Glaubensprojekt. Aber es ist gut, wenn man vielleicht ein ganz konkretes vor Augen hat. Und wenn wir jetzt einfach durch diese Geschichte gehen, nochmal, Schritt für Schritt, dann habt mal das im Hintergrund, im Hinterkopf mit diesem Glaubensprojekt, mit dem Konkreten, was ihr habt. Legen wir los. Jesus ist von der großen Volksmenge umgeben. Warum? Na, weil es wieder einer von diesen Tagen war, wo viel los war. Der Tag fing an, dass er die Schwiegermutter von Petrus, wusstet ihr, dass der eine Schwiegermutter hatte? Und wenn er eine Schwiegermutter hat, dann muss er auch eine Frau haben, ne? Wusstet ihr das schon? Ja. Es lohnt sich immer wieder in dieses kleine, dicke, schwarze Buch zu gucken. Also der Tag ging schon aufregend los, weil die Schwiegermutter von Petrus war krank und Jesus hat sie geheilt. Und durch den Rest des Tages gab es weitere Heilungen und Befreiungen und einen mächtigen, vollmächtigen Dienst. Und am Ende dieses Tages, wo alle schon ein bisschen müde waren, war eine große Menschenmenge da, weil die kommen, wenn Jesus wirkt und handelt, dann sind viele Leute da. Und in dieser Situation sagt Jesus zu seinen Jüngern: Jungs, auf, wir fahren rüber, und zwar quer über den See. Können wir nochmal das Bild zurücksehen? Da sehen wir den See, ja, und wo das Boot ist. Ne? Und er will quer über den See rüber, an das andere Ufer. Nicht am Ufer lang, sondern quer rüber. Wenn wir jetzt genau hinschauen, dann steht da ein Wort, das übersetzt wird mit: er befahl seinen Jüngern, an das jenseitige Ufer zu fahren. Dieses Wort befahl ist sehr stark, kommt ganz selten vor und wird von Jesus überhaupt nur 5-mal benutzt. Also wird, wenn Jesus etwas befiehlt, kommt nur 5-mal in allen 4 Evangelien vor. Warum? Weil normalerweise reicht das völlig aus, dass Jesus schaut, blickt, sagt, wir machen jetzt, wir gehen da lang, wir tun das, dann passiert es. Offensichtlich war hier eine Situation, wo es notwendig war, dass Jesus massiv wurde. Was könnte der Grund sein? Es ist Abend. Die Hälfte seiner Jünger sind Leute, die sind von Berufswegen mit diesem See sehr vertraut, kennen den sehr gut. Die wissen, wie heimtückisch der ist. Jetzt kann der noch ganz klar da liegen, aber die Fallwinde, die auf diesen See kommen, sind bis heute heimtückisch. Selbst moderne, größere Schiffe können heute noch zum Kentern gebracht werden durch diese Winde, die ganz urplötzlich auf diesem See auftauchen. Offensichtlich haben seine Jünger sich den Himmel angeschaut, haben den Wind gesehen, haben den See gesehen, haben die Uhrzeit gesehen, haben gesagt, keine gute Idee, jetzt über diesen See zu fahren. Das ist Unsinn. Meister, sollen wir das nicht vielleicht noch mal überlegen? Wir könnten doch links am Ufer lang fahren oder rechts am Ufer lang fahren. Und dann sagt Jesus, nein, nein, rüber, rüber fahren wir, jetzt. Meister, vielleicht könnten wir jetzt noch schlafen, wir sind sehr müde. Morgen fahren wir rüber, dann bist du morgen früh auch da drüben. Was willst du da überhaupt jetzt mitten in der Nacht da drüben am anderen Ufer? Und Jesus wird ein bisschen massiver und sagt, Jungs, habt ihr mich missverstanden? Ich habe gesagt, wir fahren da rüber. Und wie das so ist, die Jünger schieben Petrus vor und sagen, sag's ihm, erklär's ihm. Und so kommt es zu der Situation, dass da ausdrücklich steht und Jesus befahl ihnen, unmissverständlich, letzte Wort, keine Diskussion mehr, das wird jetzt gemacht. Wir fahren da rüber. Und das Ziel gibt er auch vor. Und wenn wir jetzt mal zum ersten Punkt kommen, es kommen nämlich jetzt 10 Schritte für Glaubensprojekte. Nummer 1. Es ist Jesus, der das Projekt, die Reise im Boot oder unser Leben oder was immer dein Glaubensprojekt ist, initiiert. Er gibt den Befehl. Ein Merkmal eines Glaubensprojekts ist immer, dass Jesus das Glaubensprojekt initiiert. Er sagt, es geht los. Er gibt das Ziel vor. Wir fahren rüber, in dem Fall, oder was auch immer dein Ziel ist, dein Glaubensprojekt. Wenn es ein Glaubensprojekt ist, ist es von Jesus initiiert und es gibt ein klares Ziel. Und er sagt, es geht jetzt los. Das ist ein Kennzeichen eines Glaubensprojekts. Und wenn Jesus befiehlt, dann sind selbst diese 12 störrischen Männer bereit, das zu tun. Und es sind nicht nur die 12 unterwegs, sondern der nächste Schritt. Allen steht die Teilnahme. Könntest du weitermachen? Jawohl. Allen steht die Teilnahme offen. Es sind nämlich gar nicht die 12. Nicht? Aus dem Kindergottesdienst denken wir immer, es sind nur die 12. Aber allen steht die Teilnahme offen. Das wird sehr deutlich in der Parallelstelle von Markus in 4. Im 4. Kapitel wird ja dieselbe Geschichte erzählt. Und dort wird auch ausdrücklich von mehreren anderen Booten berichtet, die mit unterwegs waren. Das sind auch in dieser Stelle die Menschen, die sich eben wundern am Ende, dass Jesus den Wind bedrohen kann und das Meer. Also allen steht die Teilnahme zu diesem Glaubensprojekt offen. Er hat es nicht nur auf die 12. Den hat er befohlen. Es geht los, aber alle sind eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. Und so kommt es. Es tritt ein Schriftgelehrter heran und sagt, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist eine interessante Stelle. Ein Schriftgelehrter, das war zu der damaligen Zeit sowas wie ein führender Oberstaatsanwalt. Haben wir sowas hier heute Abend? Naja, sowas fast beinahe Ähnliches haben wir heute Abend hier. Oder nehmen wir an, ihr würdet dem neuen Oberbürgermeister von Frankfurt begegnen. Und er würde sagen, horche mal, du gehörst doch auch zu diesem verrückten Jesus. Ich will dem auch nachfolgen. Ich will dabei sein. Wie wäre eure Reaktion? Wow, super, cool. Klar, komm heute Abend mit in die Subzone. Super Prediger, und dann beten wir für dich und dann wird dein Leben auf den richtigen Kurs gesetzt. Oder? Jesus könnte begeistert sein, dass ein Schriftgelehrter, einer von denen, mit denen, die sich ständig mit ihnen angelegt haben, zu ihm kommt und sagt, Meister, ich anerkenne dich als mein Meister, als mein Lehrer, ich will dir folgen, wohin du willst. Also völlig uneingeschränkte Nachfolge. Jesus könnte begeistert sein. Hier wie an anderen Stellen merken wir, dass Jesus das nicht ganz so angeht, wie wir das manchmal machen. Er sagt nämlich, Moment mal, überschlag erst einmal die Kosten. Weißt du, worüber du redest? Weißt du, was du tust? Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Das heißt, er sagt erst einmal, überschlag bitte die Kosten. Das hat einen Preis. Wenn du dich auf ein Glaubensprojekt einlassen willst, dann musst du die Kosten überschlagen. An anderer Stelle sagt er, wer einen Turm baut, tut klug daran, vorher zu überlegen, ob er den Turm vollenden kann. Weil er steht oberdämlich da, wenn er anfängt, das zu bauen und muss mittendrin aufgeben. Und es gibt noch ein paar weitere solche Stellen. Also, wenn du ein Glaubensprojekt anfangen willst, dann überschlag die Kosten vorher. Lauf nicht blind rein. Und auch das Zweite, der zweite Jünger, der hier erwähnt wird, der kommt. Was sagt ihm Jesus? Er sagt, lass die Vergangenheit zurück. Wenn du dich auf ein Glaubensprojekt einlassen willst, lass die Vergangenheit zurück. Wenn du auf ein Glaubensprojekt mit mir gehst, musst du bereit sein, frei sein, nach vorne zu gehen, auf mich zu schauen. Und darum sind das zwei wichtige Dialoge, die hier aufgeschrieben wurden. Glaubensprojekt, du musst die Kosten überschlagen und du musst deine Vergangenheit klären. Schlepp die nicht mit. Und jetzt geht's los. Schritt 3. Glaubensprojekt, ganz wichtig. Jesus geht voran, wir folgen. Okay? Glaubensprojekt, er geht voran, wir folgen. Nicht andersrum. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von dem jungen Mann gehört habt, der voll Begeisterung bekehrt, Heiligen Geist erfüllt, hat verstanden den Auftrag der Reformation und er läuft los und sagt, diese lahme Kirche und diese lahme Gemeinde und mit denen wird das nichts, bis die ihren Hintern hochkriegen, habe ich doch schon das Ganze für den Herrn Jesus gewonnen. Und er pirscht los und rast los und er schaut sich mal nach hinten und sagt, jo, da hinten sind die Deppen immer noch am drüber nachdenken, wie sie die Wand streichen, weiß oder grün oder sonst was. Ich bin unterwegs mit dem Herrn. Und während er so über seine Geschwister denkt und nach hinten schaut, merkt er nicht die Schlucht, die sich vor ihm auftut und in die er hineinstürzt. Und im Fall, im freien Fall runter, gibt es einen Ast und den greift er. Und jetzt hängt der arme Tropf 110 Metern über dem Schluchtboden und 100 Meter ist er schon runtergefallen. Er hängt und hängt. Und er ruft, Hilfe! Nichts. Hilfe! In seiner Not denkt er, ich rufe mal nach dem Herrn Jesus. Schließlich bin ich ja sein Jünger und in seinem Auftrag unterwegs. Und er sagt, Herr, wenn du irgendwo bist, rette mich. Und tatsächlich eine Stimme aus dem Himmel erschallt, lass los. Gibt es da oben noch einen anderen Gott? Das ist heimtückisch. Wir müssen lernen, Glaubensprojekte bedeutet, er geht voran, wir folgen. Immer den Herrn scharf im Auge. Also, alle zusammen mal, wer geht voran? Er geht voran, wir folgen. Nochmal zusammen. Er geht voran, wir folgen. Oh, das kriegen wir jetzt rein, bis es festsitzt. Er geht voran, wir folgen. Das muss tief drin sein. Und ihr macht für das nächste Mal einen Rap daraus. Super. Also, ganz wichtig. Nächster Punkt. Der ist spannend. Der ist richtig spannend. Er legt sich schlafen. Ne, jetzt sind wir alle im Boot. Er hat's hingekriegt. Wir sind ihm gefolgt. Glaubensprojekt hat gestartet. Jetzt legt er sich schlafen. Was sagt das? Was bedeutet das? In der Parallelstelle wird sehr schön beschrieben, dass ihm sogar ein Kissen hingelegt wird. So ein großes, schönes Liegekissen. Wahrscheinlich, ich bin ziemlich sicher, das war Johannes, sein Lieblingsjünger. Der hat gesagt, der Meister hat den ganzen Tag gearbeitet, komm. Und dann schiebt er ihm noch ein Kissen hin. Und er schläft. Eine wichtige Botschaft im Schritt 4. Es ist unser Glaubensprojekt. Er hat es initiiert. Er hat das Ziel vorgegeben. Er ist vorangegangen und wir sind gefolgt. Aber es ist unsere Reise. Es ist unser Glaubensprojekt. In jedem Glaubensprojekt gibt es die Elemente und die Momente, wo Jesus sagt, es ist euer Glaubensprojekt. Gestaltet es. Macht, tut. Was ihr an Proviant mitnimmt oder nicht mitnehmt. Ob er die Mützen mitnimmt oder nicht. Das ist euer Ding. Ihr gestaltet das. Ihr sagt, wie die Katakombe aussieht. Ist in Ordnung. Versteht ihr? Glaubensprojekt hat diese Spannung. Da gibt es diese Momente, wo der Herr ganz klar sagt, so wird's gemacht, jetzt geht's los, darüber. Und dann gibt es ganz viele Freiräume, in denen wir uns bewegen und bewegen dürfen und sollen. Wo er auch erwartet, dass wir das gestalten. Er sagt zu seinen Jungs, ihr seid Fischer, ihr wisst, wie man so ein Boot bedient, ihr wisst, wie man darüber kommt auf den See, ich gehe jetzt schlafen. Ist in Ordnung, ich rede euch da nicht rein. Licht los. Wir leben diese Spannung, die gibt es. Und wenn du Glaubensprojekte schon durchgemacht hast, dann kennst du die. Weil wir neigen entweder dazu, dass wir dann völlig paralysiert da sitzen und sagen, Herr, was machen wir denn jetzt? Ja. Oder eben wie der junge Mann loslegen und ihn völlig aus den Augen verlieren. Und wir müssen verstehen, in Glaubensprojekten sind beides drin. Es ist beides drin. Wir haben den Herrn vor Augen und er legt sich schlafen und wir legen los. Aber wir sind immer noch mit ihm zusammen in diesem Glaubensprojekt. Also ein wichtiges Moment. Okay, nächstes Bild. Das ist das sogenannte Jesusboot. Auf der Karte, die ich euch am Anfang gezeigt habe, war doch ein Boot eingezeichnet. Und genau an der Stelle hat man vor noch gar nicht so langer Zeit ein Boot gefunden, nämlich dieses hier im Schlamm. Und deswegen ist das so gut erhalten. Und mit den wissenschaftlichen Methoden, mit denen wir ja ziemlich genau feststellen können, aus welcher Zeit das stammt, konnte man feststellen, dass das Boot aus der Zeit von 40 vor Christus bis 80 nach Christus dort auf dem See unterwegs war und ist in diesem Schlamm versunken und in einer Dürrezeit vor, ich meine, es waren 35 Jahre, jetzt ist das ungefähr her, 32 Jahre, in einer großen Dürrezeit ist das Wasser im See Genezareth so weit zurückgegangen, dass eben diese Stelle sichtbar wurde und dann haben Leute das gefunden. Und wenn man ein Bild weitergeht, dann sieht man, dann hat man sozusagen aus diesen Maßen des Bootes ein richtiges Boot zusammengezimmert. Und man, wenn man das sieht, dann ist das relativ groß. In oben an unserer Wasserkante, wo die Schiffe in den Werften gebaut werden, hat es auch Leute gegeben, die genau nach diesen Angaben ein solches Boot gebaut haben. Und das ist tatsächlich an der Küste unterwegs. Und da passen locker 12, 14, 16 Leute rein. Das ist relativ groß. Und ganz hinten sieht man diese Plattform. Seht ihr das? Das ist die Plattform, auf der Jesus lag mit diesem Kissen. Und die anderen und Ballast und so weiter passen da ohne Probleme rein. Und mit so einem Schiff, das war ein Typus relativ groß schon, ist man auf dem See Genezareth unterwegs gewesen. Okay, nur dass wir eine Vorstellung haben, worüber reden wir, weil auch das ist so, im Kindergottesdienst sind das immer so kleine Nussschalen, da sieht man meistens so zwei, drei Leute drin, Jesus in der Mitte. Und man fragt sich, wo hat er denn jetzt bitte schön gelegen und wie hat man sich das Ganze vorzustellen? Wir können es uns jetzt vorstellen. Und es geht weiter. Der nächste Schritt. Ganz wichtig. Krisen kommen. Und Krisen kommen existenziell. Das gehört zum Glaubensprojekt. In einem Glaubensprojekt gibt es Krisen. Und die kommen. Und sie kommen existenziell. Sie sind Bestandteil unseres Lebens. Sie gehören dazu, damit wir wachsen. Krise ist genau wie das Wort Problem nichts Hässliches. Die meisten von uns denken an Krise, das will ich nicht. Könnten wir das bitte vermeiden? Probleme wollen wir nicht. Das Wort Problem kommt aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes als dir vor die Füße geworfen. Probleme sind Dinge, die werden dir vor die Füße gerollt. Und jetzt musst du dich entscheiden, stolpere ich drüber, gehe ich drum rum, hebe ich es auf, was mache ich damit? Probleme sind zum Lösen da. Und nichts anderes. Probleme sind Dinge, die werden mir vor die Füße gerollt, die habe ich mir selber nicht ausgesucht. Sie kommen von außen. Und irgendwas muss ich damit machen. Und irgendwas werde ich damit machen. Und die Frage ist nur, werde ich daran wachsen oder nicht? Und wir müssen das verstehen, dass Krisen etwas Positives sind. Krisen sind eben nicht das Problem, haben wir jetzt verstanden. Was ist die Krise? Die Krise ist der Entscheidungspunkt. Der Moment, wo wir uns entscheiden, wie wir mit dem Problem umgehen wollen. Dann kommt es zur Krise. Weil da sind wir oft hin und her gerissen, machen wir so oder so. Weil es gibt nicht nur den einen Weg, wie man mit einem Problem umgehen kann. Ich kann drum rumlaufen, ich kann es vermeiden, ich kann in die andere Richtung gehen, ich kann weggucken, ich kann sagen, es gibt kein Problem, es gibt kein Problem. Funktioniert meistens nicht sehr lange, aber kann man alles machen. Krise ist dieser Moment, wo ich mich entscheide, wie werde ich mit diesem Problem umgehen. Krisen gehören zu unserem Leben. Wenn ein neu gezeugtes Kind geboren wird, ist das eine Krise in seinem Leben. Dieser Geburtsvorgang ist existenziell. Das wissen wir, weil früher, als es noch nicht unsere fantastische Medizin gab, sind ganz großer Teil dieser Kinder gestorben. Das ist eine existenzielle Krise, die ist schon gleich zu Beginn unseres Lebens da. Und vielleicht kann sich der eine oder andere noch an die Pubertät erinnern. Das ist eine Krise. Vor ein paar Jahren hatte ich drei Kinder zu Hause, die waren alle drei gleichzeitig in der Pubertät. Ich sage euch, das war für uns Eltern existenzielle Krise. Krisen gehören zum Leben. Durch sie wachsen wir. Wir wachsen nicht dadurch, dass wir ein krisenfreies Leben haben. Wir wachsen dadurch, dass wir Krisen haben und richtig mit ihnen umgehen. Das ist, wie wir wachsen. Wenn du deinen Körper stählst, dann weißt du, du wächst am Widerstand. Nichtstun ist das Einzige, wodurch du nicht wächst. Wenn du wachsen möchtest, wenn du deine Muskeln entwickeln möchtest oder dein Gehirnmuskeln entwickeln möchtest, dann brauchst du Widerstand. Am Widerstand wachsen wir. In dem Sinne sind Krisen notwendig zum Leben. Ganz wichtig. Und so auch hier. Die Leute sind unterwegs im Glaubensprojekt, in ihrem Glaubensprojekt, und jetzt kommt es aber hammerhart. Ein heftiger Sturm kommt auf. Und bitte vergessen wir nicht, die Hälfte dieser Jünger sind erprobte, professionelle Fischerleute von diesem See. Und wenn die an den Punkt kommen, dass sie sagen, wir haben Angst um unser nacktes Leben, dann reden wir über eine existenzielle Krise. Das ist nicht ein bisschen, versteht ihr, ich wäre ja schon seekrank, wenn ich nur eine Welle sehe. Da ist gar nichts. Aber ich werde seekrank. Diese Leute werden nicht seekrank, die haben auch keine Panik, weil eine Welle kommt. Wenn die sagen, Herr, wir gehen unter, dann reden wir über eine Situation, wo das Wasser im Boot steht, wo sie das Segel reingeholt haben, wo sie alles unternommen haben und sagen, wir sitzen mitten in der Krise. Wir haben es vielleicht nicht im Griff. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ach so, da den kleinen Abschnitt habt ihr gesehen, ne? Aber gehen wir zum nächsten Punkt, sechster Punkt. Also eins zurück, bitte. Es sind die Fachleute, die in der Krise die Hand anlegen. Ne? Ist ja klar, nicht der Steuereintreiber hat's Sagen, sondern natürlich die Fischer haben das Sagen. Segel einholen, ja, Ballast rausschmeißen, Dinge, die wirklich kostbar sind, ja, wie das Essen muss irgendwie sicher wasserdicht verpackt werden. Man versucht irgendwie die Ruder reinzuholen, man versucht irgendwie Lecks abzudichten, ja. Befehle werden hin und her gerufen, man versucht das Ding in den Griff zu kriegen. So gehen wir mit einer Krise um. Wir versuchen das, was wir wissen, zu tun. Und dann kommt eben siebtens die Erkenntnis, dass es Krisen gibt, die kriegen wir nicht in den Griff. Und das ist, wo es wirklich ernst wird. Wir haben die Fachleute zu Rate gezogen, wir haben überlegt, was wir machen, wir haben alles getan, was uns einfällt. Und wir merken, es reicht nicht. Jetzt ist der Moment, wo Panik aufkommt. Und Menschen reagieren sehr unterschiedlich in so einem Moment. Da gibt es die Hysteriker, die schreien, im Boot auf- und ablaufen, wo alle noch närrischer werden. Da gibt es die anderen, die völlig apathisch irgendwie an der Reling hängen. Und die ganze Bandbreite dazwischen. Das ist der Moment, wo offenbar wird, was für ein Typ du bist. Nicht schlimm, das meine ich wertfrei. Das eine ist nicht besser als das andere. Es kommt nur einfach raus, was für einer du bist. Versteht, im normalen Leben versuchen wir uns alle so zu verhalten, wie wir denken, das macht einen guten Eindruck auf die anderen. Im Moment der Panik bemüht sich kein Mensch mehr, irgendwie sich zu verhalten. Da verhältst du dich, wie du bist. Es kommt raus, wer du bist. Und dann wird auch klar, wie das Team miteinander funktioniert. In solchen Momenten kommen nämlich als erstes Schuldzuweisungen. Petrus, du hättest den abhalten sollen. Wir haben dir 5-mal gesagt, halt den Herrn ab. Ich hab's ihm doch 3-mal gesagt. Er drohte mir doch schon mit Kündigung. Schuldzuweisung, ganz typisch in solchen Teamsituationen, wo Panik aufkommt, kommen Schuldzuweisungen. Es sind immer die anderen schuld. Immer die anderen haben uns in die Situation gebracht. Ganz typisch. Und da zeigt sich die Reife eines Teams. Wie gehen wir als Team mit solchen Situationen um? Wie gehen wir da miteinander um? Weil dann zeigt sich, ist da wirklich ein ich schätze den anderen höher als mich selbst. Ich liebe den anderen. Spannend, ganz wichtig. Krisen sind ganz wichtig. Auch diese Momente sind ganz wichtig. Und jetzt könnt ihr euch langsam dämmern, warum ich so auf den ersten Schritt rumgetreten bin. Wer bitteschön hat die Kerle in diese existenzielle Krise geschickt? Bitte laut. Die richtige Antwort im Gottesdienst ist immer Jesus. Jesus. Das müssen wir bitte mal sehen. Das ist der Clou an der Sache. Er hat darauf bestanden, jetzt da rüber zu fahren. Die Jünger sind 100% im Willen Gottes. Also kommt mir nicht damit zu sagen, nur weil eine Krise da ist, oh, da muss was schiefgelaufen sein. Es könnte was schiefgelaufen sein, aber es muss nicht. Überhaupt nicht. Hallo, ihr Frommen, hört ihr mich? Du kannst 100% im Willen Gottes sein und trotzdem kann es eine existenzielle Krise geben. Das spricht nicht dagegen. Hier haben wir ein genau solches Beispiel. Es ist Jesus, der dieses Ding initiiert hat. Der es befohlen hat. Hier, jetzt und sofort. Es ist der Respekt der 12, dass sie offensichtlich nicht Jesus anmachen. Weil das wäre eigentlich das eigentlich Richtige. Wir haben es dir gesagt. Du hast darauf bestanden. Jetzt löffel du auch die Suppe hier aus. Wir kommen zu Punkt 8. Wir wenden uns nun an den Herrn. Freundlich machen sie es doch, ne? Sie wecken ihn. Sie sagen, Herr, wir kommen um. Stellen wir uns nochmal die Situation vor. Ich habe euch das Boot gezeigt. Wenn wir die Geschichte irgendwie ernst nehmen, dann reden wir über eine existenzielle Situation. Das heißt, diese Nussschale ist voll Wasser, ist so am Rumkippen, der Mast wahrscheinlich schon abgebrochen, nichts mehr ist da, wo es war, und Jesus schläft auf diesem Vordeck. Ich meine, Entschuldige, das war kein Ausguck von 10 Meter Höhe, über allem. Und selbst wenn, dann wäre das auch, ne? Dann wäre er schon längst im Wasser. Also entschuldigt, aber ich habe den leisen Verdacht, dass Jesus da auf diesem Kissen lag, sich ziemlich krampfhaft an dem Kissen festgelegt, klammert hat. Und gesagt hat, mal gucken, wie es die Jungs in der Krise machen. Hoffentlich machen sie gleich was. Hoffentlich tun sie was. Das Kissen ist schon ganz nass. Und ich muss hier immer noch versuchen, so zu tun, als wenn ich schlafe. Ich finde das schwer anders mir vorstellbar. Also, wir wenden uns an den Herrn. Also endlich, Schritt 8, wenden wir uns an den Herrn. In der Tat, das könnte einem auch etwas früher einfallen, nicht wahr? Also es ist nie verkehrt, sich an den Herrn zu wenden. Immerhin im Schritt 8. Ist ja okay. Jetzt wenden sie sich an den Herrn. Und wir werden ja ausdrücklich in der Heiligen Schrift ermutigt, uns an den Herrn zu wenden. Rufe mich an in der Zeit der Not und ich werde dir helfen. Psalm? Jawohl. Das ist die Notrufnummer, die echte Notrufnummer. Viel wichtiger als 112. 5015. Rufe mich an in der Not. Wir dürfen ihn anrufen. Das ist völlig in Ordnung. Wir sollen ihn anrufen. Okay? Spannend ist jetzt Schritt 9. Anstatt dass Jesus sagt, Gott sei Dank, endlich weckt ihr mich, endlich wendet ihr euch an mich, endlich macht ihr das Richtige. Gell? Das haben wir doch gelernt im Kindergottesdienst. Ne? Warum machen die Kerle erst in Schritt 8, was sie hätten schon in Schritt 6 machen können? Und was sagt Jesus? Ihr Kleingläubigen. Hallo? Stellt euch bitte Petrus vor. Panik. Er versucht irgendwie die Mannschaft am Leben zu erhalten, das Boot irgendwie noch auf dem Wasser zu halten. Er hat alles gemacht, was machbar ist. Jetzt bindet er sich an Herrn, was für ihn extrem demütigend ist, weil er sagt, Profifischer, ja, ich habe das Ding hier nicht mehr im Griff, ich weiß es nicht mehr, ich muss bekennen, ich habe es nicht im Griff, ich brauche dich. Und anstatt, dass der Herr sagt, super Petrus, ein bisschen früher wäre gut gewesen, aber ist voll der richtige Schritt, wird er angemacht. Entschuldige, das ist ein Vorwurf. Du Kleingläubiger. Entschuldige, das kannst du in dem Moment nur null gebrauchen, oder? Also ich in der Situation könnte null gebrauchen, dass dann ich vom Herrn zu hören kriege, du Kleingläubiger. Sage, hallo, Herr, wer hat uns in das Ding hier gebracht? War es nicht das vielleicht du? Haben wir nicht alles gemacht, was wir machen konnten? Wie? Was soll das? Und jetzt sind wir an dem eigentlichen Ding. Versteht ihr? Und das wird immer in den Kindergottesdiensten verpasst. Das ist offensichtlich, worum es geht. Jesus ist der Meinung, dass die 12 was Entscheidendes verpasst haben. Irgendwas ist schiefgelaufen. Darum kommt hier der Vorwurf, ihr Kleingläubigen. Und ihr müsst wissen, dass das Wort Kleingläubige nicht so harmlos ist, wie wir das vielleicht hören. Das Wort Kleingläubige ist für die Gläubigen, und das Volk Gottes und die Juden haben sich als die Gläubigen angesehen. Es gab die Heiden und es gab die Gläubigen. Die Gläubigen waren das Volk Gottes und die Heiden war der Rest der Welt. Dass jemand sie beschimpft mit kleingläubig, das ist ein echt heftiger Vorwurf. Die 12, vergessen wir es nicht, haben alles aufgegeben. Entschuldige, da sind wir alle, die wir hier sitzen, behaupte ich jetzt mal, es kann sich bitte einer outen, wo es nicht so ist. Hast du alles aufgegeben? Hast du alles verkauft? Hast du dich aufgemacht und hast gesagt, 100% nichts anderes als Jesus? Sie haben das gemacht. Familie. Ja, Petrus. Wir wissen ja, Schwiegermutter, Frau. Ja, Familie. Ich sage nicht, dass das vielleicht vorbildlich ist, aber für die 12, die haben alles aufgegeben. Den 12 zu sagen, ihr Kleingläubigen, was muss der Herr uns dann sagen? Verstehen wir die Dramatik und den eigentlichen Knackpunkt an dieser Geschichte? Die Frage ist doch, was hat Jesus eigentlich erwartet, dass die 12 machen? Das ist doch die eigentliche Frage. Und nicht das, was jetzt kommt. Dass er nämlich aufsteht, ja, und wir ans Ziel kommen. Warum? Seht ihr, ich habe da gar keinen eigenen Punkt für gemacht. Weil Jesus gebietet jetzt dem Sturm und er gebietet den Wellen, die werden ruhig, ja, und wir kommen an, wo er gesagt hat, wo wir ankommen. Der 10. Schritt ist ein ganz wichtiger Schritt von Glaubensprojekten. Wenn wir mit dem Herrn Glaubensprojekte machen, dann sind Glaubensprojekte immer von Erfolg gekrönt. Wir kommen da an, wo er gesagt hat, dass wir ankommen, am jenseitigen Ufer. Aber es sagt nichts darüber, dass es nicht zwischendrin existenzielle Krisen gibt. Es wird auch nicht beschrieben, und ich wäre sicher, dass es beschrieben worden wäre. Jetzt hat der Herr doch den Wellen geboten, den Wind geboten. Alle sind wahnsinnig erstaunt, sind begeistert. Es wäre doch jetzt ein leichtes gewesen, wenn er jetzt auch noch in die Hände geklatscht hätte. Das Schiff wäre wieder aufs Wasser gekommen, alles Wasser raus, alle Leckstellen wären abgedichtet und das Schiff wäre so ans andere Ufer gekommen, oder? Das wäre doch schick. So Harry Potter-mäßig, ja? So, die richtigen Worte gesprochen, Schiff am anderen Ufer, ganz heile wieder, Segel wieder, ganz heile, alle trocken. Ne? Ihr kennt das von James Bond. Ne? Immer wenn James Bond aus der Krise kommt, dann ist sein Anzug immer noch unbeschädigt. So war es jedenfalls bei den klassischen James Bond. Ich weiß, der neue ist anders. Wird nicht berichtet. Und glaub mir, das hätte drin gestanden. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, die kommen mit ihrem zerbrochenen Boot, alles verloren, was sie auf der Reise mitgenommen haben, nass bis auf die Unterwäsche, hatten sie wahrscheinlich nicht, aber irgendwie sowas, kamen die am anderen Ufer an. Aber sie kamen am anderen Ufer an. Glaubensprojekte sind von Erfolg gekrönt. Wir kommen an, wo der Herr gesagt hat, dass wir ankommen sollen. Aber wenn wir unterwegs sind in Glaubensprojekten, gibt es möglicherweise existenzielle Krisen. Und die eigentlich spannende Frage ist, wie gehen wir damit um? Und welche Vorstellung hat Jesus, dass wir damit umgehen? Hast du schon Glaubensprojekte gehabt, wo du in Krisen geraten bist? Wo du gesagt hast, ich verstehe meinen Gott nicht mehr. Ich weiß nicht, warum das so läuft, wie das läuft. Ich blicke null durch. Irgendjemand? Ja, ich kann hier ganz, ganz viele Arme hochhalten, wenn ich hier nicht das Mikrofon halten würde. X-mal schon erlebt. Und wir müssen verstehen, das ist das erste Lehrjahr. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs im ersten Lehrjahr. Jesus hat 3 Jahre, um seine Jünger auszubilden. Das ist die klassische Ausbildung. Wer von euch macht eine Lehre? Ah, ein echter Mensch. Einer, der wirklich arbeitet. Ich war in Tübingen, was eine Studentenstadt ist, in einer Metzgerei und 4 Reihen gestaffelt stand vor der Theke, ich da am Ende, plötzlich Tumult da vorne. Und dann hörte man auf Schwäbisch, kann das jetzt nicht so richtig wiedergeben, hörte man den Metzger brüllen. Arbeitest du oder bist du einer von den anderen? Und einer von den anderen waren die Studenten. Super. Klassische Ausbildung dauert 3 Jahre. Wo kommt's her? Daher. Jesus hat seine 12 3 Jahre lang in die Ausbildung genommen. Und zwar eine Ausbildung, wo er wollte, dass diese 12 Leute hinwachsen, um in der Zeit, wenn er nicht mehr da ist, in der Weise, wie er jetzt da ist, dass sie in der Lage wären, diese Welt zu revolutionieren, die frohe Botschaft zu verkünden bis an die Enden der Welt, das Reich Gottes voranzutreiben, das Fundament der Kirche zu sein. Dazu diente diese Ausbildung. Das ist Jüngerschaft. Und wir befinden uns im ersten Lehrjahr Jüngerschaftsschule Jesu. Beste Ausbilder. Also falls du schon ein bisschen länger unterwegs bist mit Jesus als 3 Jahre und du bist noch nicht so weit, dann mag das entschuldigt sein, weil du vielleicht nicht so unmittelbar von Jesus gejüngert wirst. Aber eigentlich ist die Erwartung schon, wir werden gejüngert, wir wachsen. Und im ersten Lehrjahr kommt dieses Ding. Und ich kann euch jetzt schon verraten, für nächsten Sonntag gucken wir uns das zweite Lehrjahr an. Und es gibt auch ein drittes Lehrjahr, gibt es auch. Warum? Weil im zweiten was macht ein guter Ausbilder? Wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb, auch bei uns in der Kanzlei dürfen wir ausbilden. Ich bin dafür zuständig, wenn ich da Leute habe, die bei uns zur Ausbildung sind und ich merke, jemand kann, ne, man leitet an, man erklärt und dann kommen die Momente, wo ich sage, jetzt bist du dran, mach, tu. Ja, und wenn ich merke, jemand packt das nicht, dann weiß ich, am bestimmten Punkt hat es keinen Sinn, es nochmal zu erklären, es hat keinen Sinn. Die Person ist nicht an dem Punkt, das zu hören, das zu ergreifen, das zu verstehen. Dann machen wir andere Sachen. Das ist, was ein guter Ausbilder macht. Aber ich behalte das im Hinterkopf. Ich weiß, da gibt es eine Sache, die hat sie noch nicht verstanden. Das hat er noch nicht mitgekriegt. Was mache ich? Im zweiten Lehrjahr spätestens kommt dieselbe Aufgabe wieder. Sieht dann ein bisschen anders aus. Aber im Kern hat sie genau dieselbe Herausforderung. Warum? Weil ich keinen Mist in die Ausbildung baue. Jeder Schritt in der Ausbildung hat einen Sinn, hat einen Effekt, soll etwas in mir bauen, damit ich am Ende ein Meister werde. Dass am Ende aus dem Lehrling ein Meister wird. Das ist der Sinn der Ausbildung. Jesu ging nicht darum, irgendwie 3 Jahre mit seinen Jüngern zu verbringen, sondern es ging darum, dass sie lernen, Jahr für Jahr. Und deswegen kann ich euch, ist das kein Geheimnis, im zweiten Lehrjahr wird es wieder einen Seesturm geben. Und die spannende Frage wird sein, wie gehen die Jünger dann mit der Situation um? Haben Sie es begriffen oder nicht? Also, freut euch auf nächsten Sonntag. Da kommt das zweite Lehrjahr. Bis dahin aber, ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte, was hätten die Jünger denn anders machen sollen? Das ist die Frage und die müsst ihr lösen bis zur nächsten Woche. Sonst hört ihr nächste Woche vielleicht dieselbe Predigt nochmal. Und das wollt ihr nicht, das wollt ihr ganz bestimmt nicht. Okay? Jetzt versteht ihr auch, warum es so wichtig ist, dass ihr wirklich realistisch euch anschaut, wo sind Glaubensprojekte, wo stecke ich in Glaubensprojekten drin, wie habe ich die erlebt? Und macht euch ruhig die Mühe, ich denke, es lohnt sich, ein bisschen Zeit mit dem Herrn zu nehmen, wo du mal aufschreibst und sagst, Herr, da hat es Situationen gegeben, da war ich verzweifelt. Da habe ich gedacht, du hast mich verlassen, du hast mich im Stich verlassen, so habe ich mich gefühlt. Ich habe es nicht anders mehr wahrgenommen. Schreib es auf, bring es ins Licht. Unser Gott ist ein Vater und er sieht das und er weiß das sowieso. Aber er möchte dir darin begegnen. Er will nicht, dass du das vergisst, verdrängst, wegschließt. Weil all diese Erlebnisse, wo wir das Gefühl haben, Gott hat uns verlassen, Gott war nicht mit uns, hat einen Einfluss darauf, wie ich zukünftig gehen werde. Ich werde in meinem Glaubensleben nicht mehr frei und voller Vertrauen gehen, wenn es da im Fundament Dinge gibt, die nicht aufgearbeitet sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Dinge anschauen. Die Wahrheit macht uns frei. Ins Licht treten macht uns frei. Wenn ihr Menschen habt, denen ihr vertraut, wo ihr in der Zweierschaft unterwegs seid, wo ihr geistliche Gemeinschaft habt, sprecht miteinander über vielleicht solche Momente und schaut sie an, was ist da gewesen? Hat Gott dazu eine Meinung? Damit da Heilung reinkommt. Gott hat eine Meinung dazu. Es ist ihm nicht egal. Und vielleicht auch da, wo ihr im Team arbeitet und ihr habt solche Situationen gehabt, wo ihr Vorwürfe gemacht habt, wo ihr panisch reagiert habt, auch das nochmal anzuschauen. Denn das erste Lehrjahr wollen wir durchlaufen und frei sein. Wir wollen ein Fundament legen, sodass wir weitergehen können in ein zweites Lehrjahr und in ein drittes Lehrjahr, damit wir freigesetzt werden, Gottes Reich in dieser Stadt, im Rhein-Main-Gebiet, in diesem Land vorwärts zu tragen. Amen. Amen.
Wow, vielen, vielen Dank für die